und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche über Dinge, die in den Kitas flächendeckend irgendwie nicht so rund laufen und wo ich mir denke, okay, wir bringen da ein bisschen Fachwissen rein, ein bisschen Empathie und viel Reflexion und dann kriegen wir das doch schöner hin. Und ich hatte letzte Woche in der Folge schon Ella Michel angekündigt. Letzte Woche ging es um Partizipation beim Wickeln. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger für die heutige Folge, in der ich mich mit Ella über in Anführungsstrichen Töpfchentraining, Toilettentraining unterhalte, darüber, wie geht das vielleicht richtig, was können wir als Fachkräfte tun, um das in irgendeiner Art und Weise schön zu gestalten und welchen fachlichen Hintergrund brauchen wir denn dafür? Und ich freue mich sehr, dass Ella heute da ist, denn ich darf sagen, ich habe sie ein kleines bisschen mitentdeckt, vielleicht. Ella und ich kennen uns schon jetzt echt eine ganze Weile und ich freue mich drauf. Ja, sie macht gerade so ein Zeichen, so ungefähr 2 Jahre, das kommt wohl hin. Und ich freue mich sehr, dass ich sie jetzt in den Podcast einladen kann, denn Ella hat vor ganz kurzer Zeit den Schritt gewagt, sich im Insta-Business einen Namen zu machen und macht es meiner Meinung nach total gut. Also der Werbeblock kommt am Ende, aber wenn du es jetzt nicht mehr aushalten kannst, dann kann ich dir schon mal sagen, der Account heißt einfach pädagogisch gut. Ich glaube, mit Unterstrichen dazwischen, aber das kann Ella nachher alles nochmal sagen. So, Ella, lange Rede, ganz viel Sinn hoffentlich, aber stell dich doch noch einmal kurz selber vor, weil ich glaube, viele kennen dich jetzt vielleicht noch nicht.
Hallo, ich freue mich wahnsinnig, in der naiven Welt zu Gast zu sein. Mein Name ist Ella Michel, ich bin pädagogische Fachkraft. In einer kleinen Kita im Krippenbereich im wunderschönen Bayern und darf heute mit Fea über die Sauberkeitsentwicklung und Töpfchentraining sprechen. Und weil ich gefühlt so ziemlich zu jedem Thema auf der Welt eine Meinung habe, habe ich tatsächlich auch dazu eine Meinung. Und zwar habe ich auch nicht nur Meinung, sondern auch Fachwissen darüber, weil ich dazu zu diesem Thema meine Facharbeit geschrieben habe, damals für die Prüfung. Genau.
Genau. Und wir haben uns ja auch schon, also wie du sagst, wir haben uns schon über ganz, ganz viele Themen ausgetauscht. Wir waren auch schon mal live zusammen zu diesem Lätzchen-Thema, irgendwann letztes Jahr. Und bei diesem Töpfchen, ich glaube, wir sind da auch schon mal irgendwann dran vorbeigeschrammt an diesem Töpfchen-Thema. Und ich glaube, dass ich jetzt heute auch noch ein bisschen was dazulernen kann. Das habe ich gerade schon so ein bisschen gemerkt im Vorgespräch. Ich wollte jetzt erstmal mit dir eingehen auf die verschiedenen Begriffe. Es gibt ja diesen Begriff der Sauberkeitsentwicklung, es gibt den Begriff der Sauberkeitserziehung, dann gibt es Toilettentraining oder Töpfchentraining, dann gibt es noch windelfrei werden, windelfrei sein. Das habe ich gerade schon gelernt, dass das was ganz anderes eigentlich bedeutet. Was gibt es da noch? Habe ich jetzt irgendeinen Begriff vergessen?
Selbstwirksamkeit ist noch ein ganz, ganz wichtiger Begriff, wenn man über die Sauberkeitsentwicklung spricht.
So, und da sind wir jetzt genau mitten im Thema drin, denn Töpfchentraining, Toilettentraining impliziert ja im Grunde, da wird irgendwas an die Kinder hintrainiert, was vielleicht noch gar nicht dran wäre. Und jetzt hätte ich ganz gerne, dass du uns vielleicht die ganzen Begriffe einmal auseinanderdröselst. Was bedeutet denn jetzt dieses ganze Sauberkeitserziehung, Sauberkeitsentwicklung, was ist denn was?
Ist es okay, sehr gerne. Das ist tatsächlich nicht das Gleiche. Und zwar habe ich das im Rahmen meiner Facharbeit so auseinander definiert, dass Sauberkeitsentwicklung bedeutet, oder besser gesagt beschreibt, den Zusammenhang der neuronalen Reife zwischen Gehirn und den Schließmuskeln mit den kognitiven Lernleistungen auf dem Weg zur perfekten Darm- und Blasenkontrolle. Das wäre die Sauberkeitsentwicklung, also etwas Natürliches, was einfach passiert. Sauberkeitserziehung. Ich bin absolut nicht dagegen, dieses Wort zu benutzen, aber eben in dem Zusammenhang, den ich jetzt dann gleich erläutern werde. Also, wenn man über die Sauberkeitserziehung spricht, da versteht man darunter Eine aufmerksame Begleitung und behutsame Unterstützung der Kinder während dieser Entwicklung durch die Bezugspersonen. Eltern, Fachkräfte in der Kita, Großeltern, wen auch immer.
Könnte man dann also sagen, das ergänzt sich. Die Sauberkeitsentwicklung fängt an, das Kind ist soweit, das Gehirn ist soweit gereift, dass es jetzt den Schließmuskel kontrollieren kann, dass es versteht, ich kann da aufs Klo gehen, das und das passiert da. Und alles, was drumherum läuft an, weiß ich nicht, musst du vielleicht mal auf Toilette gehen oder sowas, oder schau mal jetzt bitte noch Hände waschen, sowas wäre Sauberkeitserziehung.
Ganz genau. Also exakt dieses Händewaschen, wie man einen Hosenbund aufknöpft, warum man überhaupt sich die Hände waschen muss, wie man ein Stückchen Klopapier benutzt, wie man eine Klospülung benutzt, solche Sachen. Wofür ist eine Klobürste da? Das gehört alles zur Sauberkeitserziehung. Und das kann sehr wohl auch schon vor der eigentlichen Sauberkeitsentwicklung beginnen, weil die Kinder einfach sehr oft ihre Eltern mit ins Badezimmer begleiten. Und das ist absolut in Ordnung und absolut natürlich.
Ich denke gerade dran, wie oft Kinder mich aufs Klo begleiten wollen. Das kommt oft vor. Ist das bei dir auch so? Meine Güte.
Also ich muss manchmal tatsächlich sagen, dass das nicht geht, dass ich das sehr gerne alleine machen würde. Als Mutter habe ich das oft genug erlebt.
Ja, ich glaube, als Mutter ist auch was anderes. Als Fachkraft fände ich es jetzt irgendwie komisch. Wir haben so ein Wartebänkchen vor dem Klo für alle, die dann Erzieherin mit auf die Toilette begleiten möchten. Die dürfen dann mit bis zum Bänkchen und dann warten die da und dann gehen wir zusammen zurück. Ganz, ganz vielen Kindern hilft das auch. Also wenn die dann auch schon hören, okay, jetzt geht drin der Wasserhahn an und manche gucken dann, spickeln schon so ums Eck. Das ist total nett. Gehört ja auch mit dazu. Das ist ja in Ordnung.
Ja.
Genau. So, und das heißt aber ein Töpfchen oder ein Toilettentraining. Also ich verstehe darunter, korrigiere mich, wenn du was anderes darunter verstehst. Ich verstehe darunter so dieses, wir haben entschieden, jetzt ist mal genug mit der Windel. Und jetzt soll das Kind bitte sofort sauber werden, trocken werden. Ich weiß nicht, was da der korrekte Begriff ist. Es gibt ja verschiedene, die irgendwie dann doch wieder das Gleiche meinen. Das soll bitte aber jetzt sofort passieren und möglichst schnell. Und das Lustige daran ist ja, dass man das ja wirklich den Kindern antrainieren kann. Das habe ich schon ganz oft erlebt, dass die dann kommen mit irgendwie, weiß ich nicht, ich sage jetzt was ganz Ausgeflipptes, 2 Jahren und dann sind die, ne, und das funktioniert oft auch. Und dann sind die Eltern total stolz oder vielleicht sogar manchmal sind auch die Fachkräfte total stolz darauf und feiern das übel ab. Und ich denke so, ja, aber das ist ja keine, also das kann ja eigentlich im Gehirn noch nicht stattgefunden haben.
Ich bin da absolut bei dir. Das ist nichts, was das Kind von sich aus bestimmt hat. Das hat nichts mit Selbstwirksamkeit zu tun. Das hat nichts mit dem Wunsch, ich möchte groß werden oder beziehungsweise die Verhaltensweisen von Erwachsenen, weil eben der Wunsch zum Großwerden einfach in jedem Kind angelegt ist, einhergegangen sein. Das kann es einfach nicht gewesen sein. Das ist antrainiert, das ist Training, das ist womöglich sogar mit Belohnungen und im schlimmsten Fall mit Bestrafungen einhergegangen. Das ist nichts, was mit kognitiver Leistung vom Kind, ja doch, vielleicht in dem Moment ist das sogar eine kognitive Leistung, weil wenn ich unbedingt ein Sternchen oder ein Geschenk dafür haben will, dass ich da aufs Klo gegangen bin, dann ist das schon eine kognitive Lernleistung.
Es ist ja auch ein bisschen Erfüllung einer Erwartungshaltung. Also wir merken ja auch, okay, das wird jetzt von mir erwartet und vielleicht freuen die sich dann da wirklich drüber.
Ja.
Ich kann mich erinnern, in meiner Kita gab es das vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren, als ich da angefangen habe, hatten wir das. So Schildchen auf dem Klo mit dem Bild von dem Kind. Und immer wenn es auf dem Klo war, hat es da einen Aufkleber draufkleben dürfen. Also so das klassische Belohnungssystem, wo ich mir heute an den Kopf fasse, ich bin auch froh, das wurde dann, ich weiß nicht, wie lange wir das gemacht haben, ein paar Jahre, und es wurde dann abgeschafft, aber wir fanden das ganz lange Zeit eine ganz tolle Idee, das Kind auf die Art da irgendwie zu bestärken. Und dann am Anfang jedes Mal, wenn es halt nur drauf gesessen ist und irgendwann gab es dann nur noch einen Aufkleber, wenn auch was kam, ja. Und es ist ja krass adultistisch, dass wir das entscheiden, für was wird jetzt das Kind belohnt und überhaupt dieses Ding mit dem Belohnen für was ja im Grunde irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist. Klar ist es toll, wenn die das lernen, aber ich verstehe auch manchmal nicht, warum das so krass gehypt wird.
Dazu kann ich auch nicht viel sagen. Ich kann mich an die Zeit als Mutter, als mein Sohn noch so klein war und in dieser Entwicklung steckte, ich kann das, glaube ich, noch fühlen, dass das tatsächlich so was mit einem eigenen Erfolg als Mutter zu tun hat. Inzwischen weiß ich, dass ich meinen persönlichen Erfolg nicht an den Erfolgen meines Kindes messen brauche, was mir auch heutzutage noch oft genug schwerfällt, aber wir befinden uns alle in einer Entwicklung und wir sind alle Lernende und dürfen jeden Tag dazulernen, aber so diesen Erfolg vom Kind, von meinem Erfolg getrennt zu betrachten, das ist tatsächlich nicht einfach, ja. Und ich glaube, dass dieser Hype auch mit der Selbstständigkeit, ich glaube, dass das auch noch eine große Rolle mit reinspielt, weil irgendwie hat sich in der Gesellschaft diese Vorstellung etabliert, dass das super toll ist, wenn die Kinder so früh wie möglich und so schnell wie möglich selbstständig werden. Und das werden sie nun mal, wenn sie dann die Toilette selbstständig aufsuchen können. Das ist tatsächlich so. Nur, dass das eben eine Entwicklung ist und kein Training, dass ich mit dem Training keine Selbstständigkeit erwirken kann, das ist noch nicht in allen Köpfen angekommen. Und sobald ich diese Belohnungssysteme, ob jetzt in Verbindung mit Sauberkeitsentwicklung oder eben in dem Fall mit Sauberkeitstraining oder mit anderen Sachen erlebe, ich muss dann immer an die Hundeerziehung denken. Weißt du, so dieses train your baby like a dog. Oh, ich bin selber eine sehr, sehr begeisterte Hundeliebhaberin und lebe seit 12 Jahren mit einem wundervollen Hund zusammen. Aber ja, da wurde tatsächlich dem Hund das beigebracht, wo er das machen darf. Und da wurde tatsächlich mit Belohnungen gearbeitet. Aber da haben wir ja eine ganz andere kognitive Grundlage und eine ganz andere Beziehung. Ja? Da sind wir natürlich auf den Gehorsam von dem Hund angewiesen. Bei einem Kind haben wir es mit einem Menschen zu tun, der einen freien Willen hat und das Recht hat, seinen Körper als funktionstüchtig zu erleben und bestimmte Dinge zu lernen im eigenen Tempo und einfach die Erfahrung zu machen, mit mir ist alles in Ordnung. Das, was hier in meinem Körper passiert, die Dinge, die meinen Körper verlassen aus den Ausscheidungsorganen, das ist alles in Ordnung. Das ist etwas völlig Natürliches.
Ja, ich dachte da gerade auch an diese seltsame Sendung, die da im Fernsehen lief. Ne? Ich glaube, dass sie nicht noch einen Klicker ausgepackt haben, weil irgendwie alles. Also ganz seltsam.
Und daran muss ich jedes Mal denken, wenn jemand auf dem Weg zum Abschied von der Windel dann mit solchen Methoden um die Ecke kommt.
Ja. Wir hatten vorhin auch kurz noch gesprochen über diese aktuelle Erwartungshaltung an die Kinder. Du hattest gesagt, als dein Kind noch klein war, war das ganz klar, dass die Windel weg muss, bevor der Kindergarten kommt quasi, also bevor die Kindergartenzeit ansteht.
Richtig. Das war mir als Mutter absolut klar. Das war jetzt nichts, was laut ausgesprochen wurde, aber das war wie so ein ungeschriebenes Gesetz, ist es so im Raum gestanden. Mhm. Und es gab im Kindergarten auch zu der Zeit, also wir reden von 2003, da gab es einfach auch keine Möglichkeiten zum Wickeln von einem Kind. Weder für die Eltern noch für das Fachpersonal da drin. Jetzt ist es tatsächlich so, dass nicht nur in Krippen selbstverständlich, aber auch in Kindergärten, also in der Altersstufe von 3 bis 6, ganz selbstverständlich gibt es Wickelmöglichkeiten. Und es ist auch selbstverständlich inzwischen tatsächlich, dass ein 3-jähriges Kind in den Kindergarten kommt. Es darf angemeldet werden und es darf auch noch seine Windel anhaben. Ja. Was da hinter den geschlossenen Türen passiert zwischen Eltern und Personal bei der Anmeldung, das weiß ich nicht.
Also ich höre das schon immer wieder, dass es Fachkräfte gibt, die gerne hätten, dass die Kinder bitte schon trocken sind, wenn die kommen. Und da kommen wir jetzt kurz auf ein Lieblingsthema von dir, Ella, fällt mir gerade ein. Ist dir aufgefallen, ne? Ich sehe schon, Ella grinst so ein bisschen vor sich hin. Nämlich in der Diskussion darum, dass ja die Ansprüche an das Personal in den Kitas immer mehr wird und dass die Rahmenbedingungen so schwierig sind und so weiter, wird auch fast immer, ich weiß nicht, wer schon mal drauf geachtet hat, aber es wird fast immer auch angeführt, dass man ja jetzt auch so viele Kinder immer wickeln muss. Und Ella eskaliert dann immer kurz und schreibt Leute an und sagt denen, hört ihr euch eigentlich selbst beim Reden zu? Und ich feiere das jedes Mal. Ella, sag doch noch mal was dazu. Das ist dein.
Ja, diese Kommentare, die Kinder werden ja immer schwieriger und dann gibt es jetzt immer mehr Kinder, die ja noch gewickelt werden und so weiter. Und das aus den Mündern vom Fachpersonal, von pädagogischen Fachkräften, von Kollegen, da denke ich mir jedes Mal, nein, bitte, bitte, sag das nicht. Bitte formulier das um. Ich weiß im Grunde, was du meinst, aber das Kind gehört nicht zu den Rahmenbedingungen. Das Verhalten des Kindes, seine Entwicklung, ist nicht die Rahmenbedingung. Die Art und Weise, die Art und Weise, wie wir damit umgehen, welche Haltung wir dazu haben, und was uns der Träger, die Politik, die Gesetzgebung dafür für Möglichkeiten gibt, das sind Rahmenbedingungen. Nicht die Tatsache, dass ein Dreijähriger eine Windel anhat oder uns mit seinem Verhalten irgendwie herausfordert oder dass wir dann mehr zu tun haben im Laufe des Tages und uns tatsächlich auch noch im Kindergartenbereich mit körperpflegerischen Tätigkeiten beschäftigen dürfen. Das ist völlig normal, dass ein dreijähriges Kind eine Windel hat oder noch hat oder ab und zu mal braucht. Zum Beispiel für den Stuhlgang, weil für viele Kinder ist es dann, obwohl sie den Toilettengang schon total gut beherrschen, verlangen sie beim großen Geschäft, beim Stuhlgang, verlangen sie dann noch die Windel. Das ist wie so ein Sicherheitsnetz. Und auch das ist völlig normal.
Ja, ich finde das gut, das so klar zu hören. Ich meine, klar, sonst stellen wir uns oft die Frage, was ist eigentlich normal? Aber in dem Fall finde ich das gut, so ein bisschen irgendwie klar zu haben, weil ich glaube, dass das schon in vielen Köpfen noch drin hängt. Und vielleicht kommen daher auch diese Aussagen, dass ja die Kinder immer schwieriger werden und dann muss man sie auch noch alle wickeln, so gefühlt, ja. Vielleicht kommt das noch daher, dass man irgendwie lange gedacht hat, das ist halt nicht normal oder dass ein dreijähriges Kind eigentlich, dass es keine Windel mehr haben darf. Das, wie gesagt, ich höre das immer mal wieder auch so aus Teams, dass die das eigentlich so sehen. Das nimmt jetzt ab, Gott sei Dank, es wird weniger. Aber es ist noch nicht ganz weg, glaube ich. Es ist noch nicht ganz verschwunden und es ist auch aus den Köpfen der Eltern noch nicht so richtig verschwunden. Kann man das dann eingrenzen, bis wann das Kind tatsächlich das selbstständig und selbstwirksam alles auch kann? Bis wann wäre das noch normal?
Ja, wobei wir beide dieses Wort wirklich sehr ungern benutzen und da in ganz große Anführungszeichen das Ganze setzen. Ja, das Wort normal. Also bei einem körperlich gesunden Kind geht man davon aus, dass eine zuverlässige, und jetzt Betonung auf zuverlässige Darmkontrolle, ja? Das heißt nicht, dass da nicht ab und zu auch was daneben gehen kann. Also, eine zuverlässige Darmkontrolle ist meistens so bis zum 4. Lebensjahr erreicht. Bei der Blase wird es etwas kniffliger. Da können wir später noch drauf eingehen, warum das so ist. Die perfekte, und da ist auch wieder, Achtung, die perfekte Blasenkontrolle ist erst mit 5 Jahren und das auch nur bei 80% der Kinder erreicht. Da haben wir immer noch die 20%, die länger brauchen. Und wie gesagt, ganz wichtig zu betonen, die perfekte Blasenkontrolle, dass es da auch noch zu Zwischenfällen kommen darf und kann, ist für mich selbstverständlich.
Ja.
Deswegen beherrscht das Kind seine Blase trotzdem. Nicht perfekt, aber sehr zuverlässig.
Kennst du Sheldon Cooper?
Ja, genau.
Ich bin der Bestimmer über meine Blase. Ich bin der Bestimmer über meine Blase.
Also, die Titel meiner Facharbeit war tatsächlich, ich bin mein eigener Blasenmanager.
Ja.
Das ist nicht die Mama, das ist nicht der Papa, das sind nicht meine Großeltern und das sind nicht meine pädagogischen Fachkräfte, meine Erzieher, Kinderpfleger, wer auch immer in meiner Kita.
Ja.
Das bin ich und diese Erfahrung darf ein Kind machen. Und da sind wir nämlich auch gleich bei der Selbstwirksamkeit, ja? Das Kind besitzt einfach dieses Selbstvertrauen, das darf dieses Selbstvertrauen in sich selber, in seinen Körper und in seine Fähigkeiten entwickeln. Ja. Und jetzt reden wir von der Sauberkeitsentwicklung. Aber diese Selbstwirksamkeit, die begleitet uns unser ganzes Leben.
Das würde ja heißen, womöglich eine steile These, aber das würde ja heißen, dass das Kind in seiner Sauberkeitsentwicklung unheimlich viele Kompetenzen erlernt oder schon mal irgendwie zu Gesicht bekommt, die es in seinem späteren Leben für irgendwas braucht. Und in dem Moment, wo wir da krass eingreifen und da irgendwas rumtrainieren, nehmen wir ihm ja eigentlich diese Erfahrung.
Wir können das Kind überfordern und das sogar in seiner Gesamtentwicklung hindern und bremsen. Das ist nicht nur eine steile These, ich unterschreibe einfach diese These. Es ist einfach so. Das ist das, was ich gelernt habe. Das ist das, was ich so zusammengefasst habe, als ich meine Facharbeit geschrieben habe. Und das ist auch das, was ich beobachte. In meiner Arbeit, einfach in meiner Erfahrung.
Ja, du sitzt ja so wie ich auch in der Krippe.
Ja.
Haha. Wir erleben das ja. Und jetzt, als du das gerade so ein bisschen erzählt hattest, bin ich auch drauf gekommen, dass es ja so Phasen zu geben scheint. Zum Beispiel, das Kind war schon lange sauber jetzt und es hat alles gut funktioniert. Das ist auch von alleine aufs Klo, hat sich das vielleicht auch wirklich selber alles aneignen dürfen und das lief gut. Und auf einmal scheint es so Rückschritte zu geben. Auf einmal nässt es wieder öfter einen Tag über oder es funktioniert einfach nicht so richtig. Gehört das mit dazu dann? Weißt du das?
Ist es so? Ja, absolut. Also eine Entwicklung, egal ob das jetzt die Entwicklung der Blase oder des Darms ist oder der Sprache oder des Laufen, ganz egal, in welchem Zusammenhang wir über die Entwicklung sprechen, sind wir uns bestimmt einig, dass das keine Linie ist, die steil nach oben geht, durchgehend. Es ist immer eine gezackte, also es ist immer ein Zickzack. Ja? Es kann... Da hat's mal zu viel getrunken, da hat's mal irgendwie jetzt gerade eine Trennung von der Mama ganz besonders schwer zu verkraften. Dann ist die Oma nach 3 Monaten wieder zurück nach Brasilien gefahren. Ja, das gibt immer wieder Punkte im Leben eines Kindes, die voll mit Frust sind und mit einer Art Bewältigung. Und da kann das passieren, dass die Blase oder der Darm da auch drauf reagieren. Wir sprechen ja auch nicht umsonst in der Leinsprache, der nervöser Darm oder ja, also so diese Sachen einfach, ja, dass wir auch als Erwachsene bekommen doch auch ganz leicht mal Probleme mit der Verdauung oder eben mit dem Stuhlgang, wenn sie gestresst sind. Es ja. kommt zu Verstopfungen, es kommt zu Durchfällen, also es ist ja eine ganz absolut natürliche Sache.
Krass, das habe ich so noch nie überlegt.
Der Geist und der Körper, die sind ja nicht getrennt voneinander.
Ja.
Und es ist beeinflusst sich gegenseitig.
Das ist mir klar. Und trotzdem habe ich es noch nie in der Form auf Kinder übertragen.
Na, dann freue ich mich, dass ich dir dabei geholfen habe.
Ja, danke.
Gerne.
Das ist alles so viel Adultismus.
Ja, das ist alles in uns drin.
Ah, ist das fürchterlich. Guck mal, das passiert mir in meinem eigenen Podcast. Unfassbar.
Ach, ich denke, Adultismus zu erkennen rechtzeitig und dagegen zu steuern, ist auch eine ganz tolle Sache.
Ja. Ja, schon. Ich dachte nur gerade, wie einfach wäre es in so vielen Situationen gewesen, einfach zu sagen, schauen Sie her, das kann schon einfach sein. wir kriegen ja auch manchmal Durchfall, wenn wir gestresst sind, oder wir kriegen auch mal Verstopfung, wenn wir gestresst sind. Also ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, aber dieses Thema, was war in der Windel oder was ging alles ins Klo, das beschäftigt Eltern ja unheimlich. Und das, also das ist immer so, also bei manchen Kindern gibt es wirklich so ein, wie hat es gegessen, was war in der Windel, hat es geschlafen, und mehr wollen die auch nicht wissen. Was manchmal
viele Eltern, ja, viele aber auch wieder nicht. Also ja. Viele wollen viel mehr wissen oder eben legen auf andere Dinge
wert. Manche wollen ja eben auch alles wissen. Und dann denke ich mir, ja, aber vielleicht, wenn jetzt das Kind gerade in der Eingewöhnung ist oder war, dann kann man das ja auch, also vielleicht liegt es nicht nur, weiß ich nicht, an irgendwas, sondern es hat halt Verstopfung, weil es jetzt gestresst ist von der Eingewöhnung oder so. Es kann ja passieren.
Ja.
Dann würde es ja darum gehen, das Kind an sich irgendwie wieder psychisch mehr zu stabilisieren, anstatt Apfelsaft zu geben. Oder man kann beides machen. Vielleicht wäre es gut, beides zu machen, weil Verstopfung ist für den Körper ja auch nichts.
Ist eine sehr belastende Sache, ja. Ja. Ich bin auch Verfechter davon, Dinge von mehreren Seiten anzugehen.
Ja.
Das Ganze in eine ganzheitliche Perspektive zu setzen, ja.
Ja,
auf jeden Fall. Absolut.
Schon auch richtig. Okay. Möchtest du noch ein bisschen die Selbstwirksamkeit ausführen? Wir sind da jetzt schon ein, zwei Mal so ein bisschen dran vorbeigeschrappt, aber ich würde dich trotzdem gern fragen, ob es da noch mehr gibt, weil klar, es ist für das Kind irgendwie schöner, wenn es das selber alles kann und das selber alles macht und so.
Es kann für ein Kind aber genauso schön sein, wenn es diese 1-zu-1-Situation, ob mit seiner Erzieherin oder mit seinem Mama oder Papa, auf dem Wickeltisch verbringt. Das ist auch eine sehr intime, eine sehr beziehungsvolle Situation. Also ich weiß nicht, warum wir da immer so voraussetzen, dass das für das Kind ja schön sein muss, ohne Windel zu laufen. Darüber muss ich jetzt auch selber nachdenken. Also das Kind ist einfach damit groß geworden, ja. Das Kind hat eine Windel von Anfang an, jetzt zumindest bei uns in Europa, in den meisten Familien. Viele Familien, also einige Familien lassen ihre Kinder von Anfang an windelfrei aufwachsen. Habe ich gehört, habe noch nie Erfahrung damit gemacht. Ich weiß nur, dass es gibt. Aber woher kommt dieser Gedanke, dass das für das Kind nicht schön sein muss, mit einer Windel unterwegs zu sein? Fällt dir da was dazu ein?
Ja, ich dachte spontan, ich glaube, ich stelle mir das einfach total unbequem vor, dass so ein Ding irgendwie hängen zu haben, dass ja dann auch das Volumen verändert und irgendwie vielleicht dann schwerer wird und dann, oder auch, dass die Bewegungsfähigkeit einfach dadurch ein bisschen eingeschränkt wird, dann setzt man sich da drauf, das ist vielleicht auch unbequem oder so. Ich weiß es nicht. Also Ich habe aber
auch Kinder mit Windeln gesehen, die dermaßen schnell rennen können und sich bewegen können, dass die Windel das unmöglich beeinträchtigen kann.
Also das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das wäre jetzt so das Einzige, was ich mir da vorstelle. Also was mir auch immer noch kommt in dem Zusammenhang, ist so dieses, dass so die Fortschritte zum größer werden oder zum selbstständiger werden, dass das immer so ultra abgefeiert wird. So, boah, krass, das Kind kann laufen, boah, krass, das und das passiert, ja, so. Und boah, krass, jetzt brauchst du keine Windel mehr.
Und das sind alles schöne Sachen zu feiern.
Ja, das sind alles schöne Sachen.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich so, warum zieht man denn so rum an diesen, also warum wird es denn so gehypt, dieses groß werden und irgendwo ja dann auch erwachsen werden und so. Und gleichzeitig gibt es diesen nostalgischen Gedanken von der schönen Kindheit und wir laufen barfuß über die Wiese, bis eben Trixi kommt und sagt, nein, du darfst nicht barfuß laufen, das sind Bienen. So, also es ist so, weißt du, was ich meine, Ella?
Ja, aber das ist vielleicht tatsächlich in uns Menschen so irgendwie, wir wollen etwas, was wir noch nicht haben, und wenn wir es haben, dann denken wir, ach, wie schön war es doch vorher. Keine Ahnung. Das ist eine sehr philosophische Geschichte. Das nimmt jetzt einen sehr philosophischen Touch, das Ganze zwischen uns.
Ja, das haben wir. Ja,
da müssen wir vielleicht noch eine Folge dazu aufnehmen.
Wir machen so ein Philosophenpanel oder so.
Ja, genau.
Ja, das passiert uns ja öfter mal, dass solche Wendungen hat. Aber das habe ich mich jetzt gerade wirklich gefragt, weil gerade unter dem Aspekt der Selbstwirksamkeit sollte es ja diesen Hype von außen nicht unbedingt brauchen, sondern dass man halt dem Kind eher sagt, schau mal, das hast du jetzt geschafft, das hast du hinbekommen.
Ja, und das Faszinierende ist, dass diese Entwicklung der Selbstwirksamkeit sich quasi parallel zu der Sauberkeitsentwicklung vollzieht. Mhm. Das ist so etwa im zweiten Lebensjahr erwacht wie aus dem Nichts dieser Wunsch, sich groß zu erleben, ja, sich die Verhaltensweisen von Erwachsenen anzueignen. Das ist ja dann dieses selbstständige Essen zum Beispiel, ja, mit Besteck essen. Und da gehört jetzt auch diese Verhaltensweise, die Toilette zu benutzen und keine Windel mehr zu wollen, gehört genauso dazu. Also ich kenne Kinder, die zum Beispiel beim Essen, die lassen sich nicht füttern, auch wenn die Hälfte des Inhaltes vom Teller daneben geht, aber das Kind lässt es einfach, das widersetzt sich, das wehrt sich dagegen, gefüttert zu werden. Es möchte es allein tun. Und genau dieser Trieb, dieser Antrieb, dieser innere Motor, dieser Wunsch, groß zu werden, Dinge selbst zu tun, selbstwirksam zu sein, liegt auch dieser Sauberkeitsentwicklung zugrunde. Das ist genau das Gleiche.
Ja.
Und dann natürlich noch diese neuromuskuläre Geschichte, ja, diese Reifeprozesse, die zwischen Darm, Blase, Gehirn und so weiter. Also das ist alles eine Grundlage für den Verzicht auf die Windel. Ohne diese Dinge geht's nicht. Selbst wenn nur das eine vorhanden ist, aber das andere noch nicht, wird das nicht funktionieren. Wenn meine Muskeln ausgereift sind dafür, aber meine Kognition, meine Selbstwirksamkeit, das noch nicht, diesen Antrieb einfach noch nicht, diesen Knopf quasi, der wurde halt noch nicht gedrückt, weißt du, was ich meine? Dann nützt mir auch dieser Reifeprozess in meinem Körper noch nichts.
Ja.
Es muss quasi irgendwo oben im Gehirn Klick machen, dafür müssen dann die ganzen Nervenbahnen miteinander so gut kommunizieren und das muss alles zu einem Zeitpunkt passieren, also gleichzeitig parallel laufen und dann funktioniert es. Es braucht kein Training, das braucht kein Belohnungssystem, es braucht kein Bestrafungssystem, es funktioniert alles auf einem ganz natürlichen Weg, genauso wie das Laufen, genauso wie das Sprechen lernen, genauso wie das selbstständige Essen, wie sich das an- und ausziehen. Übrigens gibt es auch genug Kinder, die lieber 20 Minuten sich die Schuhe anziehen, als wenn sie das von mir sich helfen lassen und dafür dann schneller draußen sind. Das ist dem Kind völlig egal. Es möchte seinen Schuh selber anziehen. Hm. Dem Ganzen liegt der gleiche Grund als Grundlage.
Die wollen das von alleine eigentlich.
Die wollen das von alleine. Unsere Aufgabe ist, die optimale Bedingungen dafür zu schaffen.
Und auch den Zeitpunkt zu erkennen, wenn die soweit
sind,
das wollen. Und dann im Grunde ja, was wir ja eigentlich tagtäglich in den Kitas machen, zu sehen, das ist jetzt das Thema und dann schaffe ich das Umfeld, wie du gesagt hast.
Ja.
Ich dich nochmal wiederholt.
Ja.
Ja.
Ich beobachte, ich erkenne den nächsten Schritt, der nächsten Entwicklung. Also wo geht jetzt ein Entwicklungsfenster auf?
Ja.
Und dann ist es meine Aufgabe, und das ist egal, ob ich jetzt Mutter bin oder pädagogische Fachkraft, diese Achtsamkeit und diese Aufmerksamkeit auf mein Kind, das können wir dann als Sauberkeitserziehung dann noch mit dazu betrachten, ja? Ich ermögliche dem Kind das Ganze. Ich lasse die Tür im Bad offen. Jetzt nicht in der Kita als pädagogische Fachkraft, aber als Mama zu Hause.
Ja, ja, aber in der Kita könnte das Kind mit, wenn ein anderes Kind auf die Toilette geht zum Beispiel.
Richtig, wenn es darf, ja.
Ja.
Wenn es zulässt, genau.
Ja, genau, wenn das andere Kind das mit erlaubt, ja klar.
Ja, oder was ich im Kindergarten auch, also im beruflichen Kontext auch schon mal gemacht habe, weil ich gesehen habe, die Kinder sind auf diesem Weg, da tut sich gerade was, dass ich einfach mal ganz laut oder einfach zu meiner Kollegin das so sage, so dass ich das sicher, also ich stelle sicher, dass das Kind mich hört, du, ich gehe jetzt mal auf die Toilette, ich gehe jetzt auf die Toilette. So das Kind einfach das tatsächlich miterlebt. Also sie lernen von uns, indem sie uns beobachten.
Ja.
Und ich darf in dem Moment, oh, ich habe jetzt so Bauchweh, ich muss jetzt auf die Toilette. Es ist in Ordnung, das zu sagen. Ja. Mir drückt der Darm, mir kneift die Blase, ich muss jetzt auf die Toilette gehen. Das Kind beobachtet uns, das hört uns zu, stellt Zusammenhänge her und kann das dann im besten Fall auf seine eigenen Gefühle, Empfindungen und Körperempfindungen umwandeln.
Ja. Ich notiere mir gerade noch eine Frage, denn im zweiten Teil wollen wir ja Fragen beantworten spielen.
Ja.
Wir machen Q&A mit Ella. So. Ich habe jetzt spontan entschieden, wir machen hier zwei Folgen draus.
Bin dabei.
Pass auf. Hast du jetzt zu diesem ganzen theoretischen Hintergrund noch irgendwas, was wir dringend sagen müssen? Sonst, wir können es auch im zweiten Teil noch sagen, aber hast du jetzt irgendwas, was hierzu noch passt, was nicht gesagt wurde, was jetzt total wichtig wäre?
Ja, tatsächlich ein Punkt.
Schieß los.
Der Zeitpunkt und das Tempo sind bei jedem Kind unterschiedlich und können nicht von außen bestimmt werden. Punkt.
Ich finde das ein schönes Schlusswort für die erste Folge mit dir.
Das bestimmt nicht die Mama, das bestimmt nicht der Vater, das bestimmt nicht die pädagogische Fachkraft in der Kita, wann das Kind bereit ist, mit dieser Entwicklung anzufangen, die Windel wegzutun, die Toilette, das Töpfchen, was auch immer zu benutzen. Das entscheidet das Kind.
Moment, ich notiere mir dazu eine Frage. Okay. Sehr gut. Damit steigen wir direkt in der nächsten Folge dann wieder ein. Ella, es war mir eine große Freude, dass du heute da warst. Wir sprechen quasi jetzt gleich weiter und alle anderen hören dann den zweiten Teil nächste Woche. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen Ella und ich uns natürlich, wenn du das überall hin teilst, wenn du dem ganzen Ding 5 Sterne gibst auf iTunes und auf Spotify, wenn du Ella auf Instagram folgen möchtest. Ella, sag nochmal, wie heißt dein Account?
Mein Account heißt einfach pädagogisch gut, immer mit einem Unterstrich dazwischen. Und man findet mich aber einfach auch, wenn man Ella Michel eingibt. Ella mit Doppel-L und Michel mit M-I-C-H-E-L.
Wie Michel aus Lönneberger.
Exakt, wie Michel aus Lönneberger.
So eine ähnliche Frisur hast du auch gerade.
Ja, das stimmt.
Okay, wunderbar. Und ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ich habe meinen Original-Werbeblog vergessen. Ich weiß nicht mehr, was ich immer alles am Ende sage, aber ich nehme ja gleich noch eine zweite Folge auf, da kriege ich es wieder hin. Wenn du noch mehr hören magst, dann gibt es einen ganzen Haufen Folgen. Wenn dich noch mehr Sachen interessieren, folg mir gerne auf Instagram. Wenn du Neuigkeiten aus der naiven Welt haben möchtest, in ganz, ganz, ganz unregelmäßigen Abständen, dann abonniere gerne meinen Newsletter. Und wenn du Interesse hast an einem Seminar mit mir, dann schreib mir einfach. So. Ist ein bisschen holprig heute der Schluss, aber wir gehen darüber hinweg, dann ist Donnerstagabend 18.45 Uhr. Ei, 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 ei. Okay, bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.